ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Seit vielen Jahren oder Jahrzehnten begegnet uns SWR1 Leutegast Gesine Zukrowski immer wieder auf dem Fernsehbildschirm, unter anderem. Ging los in der Praxis Bühleburgen, ist richtig?
Das ist richtig.
Welchen Reiz hatte der Job der Schauspielerin ursprünglich mal für dich?
Gar nicht so einen großen, ehrlich gesagt. Also ich wollte eigentlich gar nicht Schauspielerin werden. Und dass ich da bei Bühleburgen im Hintergrund Urinproben längs getragen habe, war auch eher ein Zufall, muss ich sagen. Also da hatte mich eine Casterin gefragt, ob ich Lust habe, da einzuspringen für eine Rolle. Da war gerade jemand ausgefallen oder abgesägt worden, muss man leider sagen. Und dann, ich hatte noch überhaupt keine Ahnung von irgendwas, bin da zum Casting gegangen und habe die Rolle bekommen. Und das war für mich ein aufregender Nebenjob, aber jetzt nichts. Ich hatte auch nicht viele Drehtage oder so, ne? Und es war halt aufregend, Günther Pfitzmann und Anita Kupsch da zuzuschauen, wie sie gearbeitet haben. Und wie gesagt, ich bin dann da immer mal lang schlawenzelt. Aber mehr habe ich da auch nicht gemacht. Ich hatte dann immer mal so 3 Sätze oder so.
Hattest du damals noch einen komplett anderen beruflichen Fokus?
Also ich wollte schon zu dieser Zeit zum Theater, aber eher wollte ich so Richtung Dramaturgie.
Okay. Du kennst die Arbeit am Filmset für Fernsehserien, Theater hast du schon angesprochen. Wenn du das so ein bisschen sortieren würdest für dich, ein Ranking erstellen, was wäre da sozusagen auf der 1, der 2 und der 3?
Ja, das ist das Problem bei mir. Ich habe gar keine Rankings, weil ich denke, dann tut mir immer das andere leid. Es war schon bei meinen Kuscheltieren so.
Also
ehrlich gesagt macht mir immer das gerade am meisten Spaß, was ich gerade mache. Aber ich habe tatsächlich einen Favoriten habe ich. Und das ist tatsächlich mein Astrid Lindgren-Abend, den ich halt übermorgen hier in der Nähe in Fellbach spiele. Das ist tatsächlich mein absoluter Lieblingsabend. Also ich liebe nichts mehr als das.
Ist das eine Traumrolle? Wir kommen später ausführlich noch drauf zu sprechen.
Ja. Mhm.
Dich gefunden hat oder die du gefunden hast?
Die mich gefunden hat. Also Gott, das ist ganz kompliziert. Also der Martin Mühleis, der Regisseur und Produzent, ist auf mich zugekommen. Er hat schon jahrelang an dem Abend gearbeitet und hat mich dann irgendwann, wir arbeiten auch schon länger zusammen, hat mich dann gefragt, ob ich Lust hätte, das mit ihm zu machen. Und ich hatte große Lust.
Und das machst du auch schon eine ganze Weile. Ist das eine Produktion, die für dich so die größte Erfahrung mitgebracht hat? Oder gibt's irgendwas, ich meine, du hast Rollen gespielt, die über 10 Jahre hinausgingen, teilweise auch im Fernsehen. Ist das sowas, was dich dann beruflich mitgeprägt hat oder ist es eher sowas, dass du Astrid Lindgren auf der Bühne gibst?
Also das, was mich fasziniert an dem Abend, sind die Texte. Ich liebe diese Texte, das sind alles Originaltexte von Astrid Lindgren. Das ist also alles, was ich dort spreche, hat sie original gesagt. Der Martin Mühleis hat, ich habe 5 Jahre Texte zusammengetragen, Originaltöne aus Interviews, aus Büchern, was sie selbst geschrieben hat, aus Fernsehinterviews, schriftlichen Interviews. Und das Problem bestand darin, dass die Tochter, die Karin, das lange nicht wollte, weil sie gesagt hat, wenn meine Mutter eine Autobiografie hätte schreiben wollen, dann hätte sie das getan. Und das hat sie nicht. Und deswegen war sie sehr zögerlich. Und die Fassung hat sie dann aber am Ende doch überzeugt. Und und das ist das eine, was so toll ist, dass wir wirklich exklusiv diesen Abend machen können, dass man exklusiv dieses Gefühl hat, da spricht einfach 2 Stunden lang Astrid Lindgren und erzählt aus ihrem Leben. Und die Art und Weise, wie es verschraubt ist dann mit den Geschichten, die sie geschrieben hat, das ist unglaublich erfrischend und spannend, weil ich dachte vorher, ich weiß alles über Astrid Lindgren, also eben, wie du gerade sagtest, ja, man hat alles gelesen, aber ich habe auch Interviews mit ihr gesehen und so weiter und auch Biografien schon gelesen und dachte, das ist ja alles klar. Und trotzdem bringt dieser Abend nochmal so viele spannende Aspekte. Man hat ganz viele Aha-Momente, weil man ja die Geschichten kennt und sich gar nicht vorstellen kann, in was für einem Kontext sie zum Beispiel entstanden sind. Was bei Astrid Lindgren als Mensch dahinter stand, was sie bewegt hat, was ihr Anliegen war auch. Und das ist einfach wunderschön. Und da mich das so berührt und erfüllt, was ich da selber lesen darf, deswegen liebe ich diesen Abend.
Astrid Lindgren haben wir gerade schon angesprochen, die du gerade auf der Bühne gibst und damit seit Jahren schon durch Deutschland tingelst. Das ist schon eine sehr starke Frau gewesen, oder?
Eine sehr kluge Frau und eine mutmachende Frau vor allem. Also neben ihrem Humor hatte sie einfach, ja, durch ihre Lebenserfahrung, sie hat ja auch einige schwierige Sachen erlebt, wie zum Beispiel, dass sie unehelich mit 19 ein Kind bekommen hat und das erstmal zu einer Pflegefamilie gegeben hat, was natürlich super, super hart war in der Zeit damals. Und dann hat sie das Kind zu sich genommen und sagt, das war wahrscheinlich der Grund, warum sie sich so eingesetzt hat für Kinder, dass sie diesen Schmerz, den sie hatte, dieses Weinen, das sie in sich trug, dass das sich irgendwo, ja, Bahn gebrochen hat und sie immer versucht hat, das wieder wie gut zu machen.
Das ist ja wahrscheinlich nicht die erste Vorstellung, die man hat, wenn man an Astrid Lindgren denkt. Wir sind, glaube ich, alle groß geworden mit verschiedensten Geschichten von ihr. Und ich hatte mir halt immer eine, was sie natürlich auch war, eine fantasievolle, lustige Frau vorgestellt, aber da ist ja noch viel mehr hinter, ne, hinter dieser Person.
Ja, viel, viel mehr. Und wenn man, das ist eben das Tolle, wenn man diese Sachen erfährt und dann die Geschichten nochmal liest, die man glaubt zu kennen, dann geht da nochmal ganz viel auf und man hört nochmal viel mehr. Und das ist so stark. Das ist ganz toll. Und das nimmt man mit nach Hause. Und ich muss sagen, gerade in der heutigen Zeit, wo man, ja, wenn man die Nachrichten hört, eigentlich wirklich dauerfrustriert ist, dann ist so ein Abend, an dem man so viel Licht bekommt durch das, was sie sagt, ist das eine absolute Wohltat. Und das ist auch das, was ich mitbekomme, wenn ich nach der Vorstellung noch mit Menschen spreche, das mache ich eigentlich immer, dann sind da ganz viele offene Herzen und ganz viele Menschen, die sagen, wow, das gerade in der Zeit tut mir das so gut, solche mutmachenden Worte zu hören.
Ich bin Astrid aus Smallland, ist der Titel dieses Abends. Und wenn ich dich als Schauspielerin eben vorgestellt habe, stimmt das ja für den Abend nicht unbedingt so. Das ist ja, was ist es, halb Schauspiel, halb Lesung? Wir nehmen uns da mal so ein bisschen mit rein.
Das ist eine szenische Lesung. Es gibt auch monologische Stellen. Aber ja, ich lese, aber man muss sich das nicht so vorstellen, dass ich da sitze mit dem Kopf unten und dann den Text ablese. Natürlich.
Du liegst auf dem Bett zum Beispiel auch, ne?
Ja, genau. Also es ist schon so, ich erzähle als Astrid dieses Leben.
Aber das Ganze ist auch mit Bildern kombiniert, die im Hintergrund zu sehen sind?
Es gibt Projektionen, also man hat Musik. Genau, mit und, genau, wir haben ganz, ganz fantastische Musik, die extra für den Abend komponiert ist. Das ist angelehnt an schwedischen Jazz der Zeit, als Astrid jung war. Das ist einfach diese Kombination dieser Musik. Man ist sofort in dieser Situation. Durch die Projektion taucht man auch optisch ein in die Zeit und geht an die Orte. Und ja, diese Kombination macht einfach wahnsinnigen Spaß. Also ich kann garantieren, es wird nicht langweilig.
Das heißt, wir haben es diese Woche noch Mittwoch, Donnerstag. Du sagst, es gibt Restkarten noch für die Schwabenlandhalle in Fellbach, wo Astrid, ich bin Astrid aus Smallland, von dir gezeigt wird. Du hast gerade deutlich gemacht, in der Zeit, in der wir uns heute befinden, dass uns Astrid Lindgren da auch noch was mit an die Hand geben kann. Nämlich was Mutmachendes. Was sind so, gibt es irgendwie so die Zitate, die Sätze von ihr, wo du sagst, da steckt eine Menge drin?
Also jedes Mal, wenn ich diesen Abend mache, es gibt eine Stelle, und zwar hat sie an Lasse, ihren Sohn, den sie eben weggegeben hat, aus Not, hat sie einen Brief geschrieben, Brief an Lasse. Und die Worte, die sie da findet, wie sie ihrem Sohn, der gerade frisch auf der Welt ist, diese Welt erklärt und also mit all dem Schönen, was passieren kann und all dem, was einen treffen kann, die Sorgen, die dieses Kind treffen kann, wie schmerzhaft das ist, als Mutter zu sehen, dass man bestimmte Sorgen auch nicht wegnehmen kann, dass das sogar passieren kann, dass das Kind irgendwann mal vor lauter Sorgen denkt, es möchte nicht mehr leben. Also so, sie geht ganz wirklich tief rein in, was kann meinem Kind alles passieren, und sagt ihm dann in den schönsten Worten, die ich jetzt nicht original zitieren kann, aber sie sagt ihrem Sohn, und trotzdem ist die Welt ein wunderschöner Ort, zu leben und die Erde ein so schöner Ort, wo wir Menschen es eigentlich auch sehr schön haben können. Und sie bittet ihren Sohn, diesen Glauben daran niemals zu verlieren. Und das gibt sie mit auf eine so schöne Art, also ja, dass ich jedes Mal denke, ja, sie hat recht, wir müssen uns darauf besinnen und dann können wir gemeinsam auch wieder neuen Mut fassen und die Aufgaben, die uns halt begegnen, das können wir ja erstmal so sofort nicht verändern, aber wir haben den Mut und die auch den Willen, uns auseinanderzusetzen und gemeinsam vielleicht doch wieder was Positives bewegen. Und das ist einfach wunderschön.
Irgendwas stimmt nicht am Frauenbild in Film und Fernsehen. Das sagt SWR1 Leutegast Gesine Zukrowski. Was ist es? Was ist nicht korrekt?
Oh, es ist ganz vieles nicht korrekt, wenn es danach geht.
Wir haben ganz viel Zeit.
Ja, wir haben viel Zeit. Ja, also ich habe zusammen mit der Silke Burmeister, so eine ganz tolle Journalistin, 1900 ist auch schön, 2023, eine Kampagne gestartet, die heißt Let's Change the Picture. Und uns ging es um die Abbildung von älteren Frauen in Film und Fernsehen, die unserer Meinung nach einfach nicht zeitgemäß sind. Also wenn wir den Fernseher eingeschaltet haben, dann haben wir dort ältere Frauen gesehen, die entweder dement waren, als Bild an der Wand hing, also entweder gar nicht mehr vorkamen, oder so, also eben so stereotyp in diese Rollenmuster gepresst waren, also dass sie, also wenn sie über 60 waren, noch als patente, mehrgewichtige Omi daherkamen. Oder, also die einzige Möglichkeit, älter zu werden und nicht in diese Schublade zu verschwinden, war als Kommissarin. Dann wiederum die klassische ältere Fernsehkommissarin hatte auf jeden Fall ein Alkoholproblem, ist oft ein bisschen verhärmt, ne? Und eine einsame Wölfin. Also sie hat meistens keine Freundinnen, auch keinen Mann, auch was das Sexleben angeht, sehr gestört. Also da sind uns doch sehr viele Klischees aufgefallen und das fanden wir, wäre jetzt mal an der Zeit, das zu ändern.
Das ist ein hehres Ziel, sage ich mal, das anzugehen. Aber was ihr schon erreicht habt und was aber auch noch fehlt, darüber können wir gleich noch ausführlich reden. Diese Rollen, sind dir die auch angeboten worden? Also
die über 60 noch nicht, nein.
Entschuldige bitte, das meine ich nicht. Aber so diese klassischen Frauenrollen, wo du dann so denkst, das sehe ich mich nicht, das mache ich nicht.
Ja, seit ich in dem Beruf bin eigentlich, vor allem in Film und Fernsehen. Also ich war auch immer in einer Schublade, die sehr eng war, aber wie alle Kolleginnen, jede steckte da so in ihrer Schublade und das wurde dann jeweils gezogen und viel Spiel gab es da nicht. Und das fängt bei jungen Frauen ja über die Sexualisierung der Figuren an, ne? Also möglichst eben sexy und in Bezug zu irgendwelchen Männern, also funktionierten eigentlich alle Frauen. Und das Glück war dann am Ende nur gegeben, wenn man dann den Traumprinzen gefunden hat. Und ansonsten, ja, wirklich eigene Themen, unabhängig davon, gab es gar nicht. So, und natürlich ist es so, dass wenn man in jungen Jahren, wenn man die jungen Frauenfiguren nur über Sexualisierung erzählt und man, was wir ja haben in der Gesellschaft, solche Angst vor älteren Frauen hat, dass man sie auf gar keinen Fall mehr zeigen möchte, auch schon gar nicht in irgendwelchen sexuellen Situationen, dann fällt einem natürlich da auch nichts mehr ein, was man da noch erzählen sollte. Ne? So, also entsprechend finden sie einfach gar nicht mehr statt. Und ein Thema, was sehr, sehr extrem tabuisiert ist in unserer Gesellschaft, lockert sich gerade, aber in Film und Fernsehen noch, also ist das noch ein Weg, ist die Phase der Wechseljahre. Und die ist, das haben wir in der Analyse, wir haben für die ARD Digeto, auf Wunsch der ARD Digeto, haben wir eben den Produktionsspiegel des Jahres 2022 wirklich analysiert, also genauer durchgezählt, was da so vorkommt, was für Hauptrollen es gibt für Frauen. Und da ist uns aufgefallen, dass tatsächlich diese Phase zwischen 55 und 62 komplett fehlt. Als Erzählung in Geschichten. Also es gibt einfach Frauen in dieser Lebensphase nicht. Es gibt Schauspielerinnen, die vielleicht Mitte 50, Ende 50 sind, die, also entweder weil sie gute Gene haben oder ich will es gar nicht werten, aber oder sehr nachgeholfen haben, die dann jünger spielen können, also unter 50 spielen können, die arbeiten dann noch. Und ansonsten geht das erst wieder mit Figuren weiter, die man dann spielen kann, die dann über 60 sind. Also auch eine 57-jährige Kollegin, die dann eine Anfang 60-jährige Großmutter spielt. Okay. Also es ist sozusagen das, was wir gerne haben wollen, dass alle Frauen erzählt werden, dass alle Lebensphasen erzählt werden. Das ist nicht so.
Und da geht es dir ja auch nicht nur darum, dass es potenzielle oder mögliche Rollen für dich sind, sondern dass dieses Frauenbild halt, also es wird ja auch dann kein Fernsehen, keine Serie, kein Film für dich als Konsumentin gemacht.
Also da möchte ich ganz detailliert mal drauf eingehen.
Bitte, ja.
Es ging mir in keiner Sekunde darum,
das weiß ich.
Dass ich irgendeine Rolle mehr habe, weil darum geht die Kampagne gar nicht. Das ist aber interessant, weil tatsächlich in jedem Interview genau das die Frage ist. Und das ist völlig Wurst. Also es ist völlig Wurst, ob jetzt eine einzelne Schauspielerin mehr oder weniger arbeitet. Es geht wirklich nur darum, dass wir als Zuschauerinnen uns nicht abgebildet sehen. Also wenn ich als Konsumentin, wie du gerade richtig gesagt hast, oder als Zuschauerin im Fernsehen eine Spiegelung haben möchte, mich identifizieren möchte, wissen möchte, was erleben denn Frauen so in meinem Alter oder auch darüber? Also ich möchte mich ja auch orientieren können, was kommt denn so auf mich zu? Also ich höre das jetzt ganz oft in Gesprächen auch mit jüngeren Frauen, ganz jungen Frauen, die sagen, ich möchte Mitte 50-jährige Frauen sehen, weil ich möchte wissen, was da auf mich zukommt. Also darum geht es. Es geht wirklich um die Abbildung und dass uns das zusteht. Und es gibt ja einen Medienstaatsvertrag, in dem steht das auch drin. Also es gibt auch eine Verpflichtung der öffentlich-rechtlichen Sender, auch der anderen Sender, dass man die Gesellschaft so abzubilden hat, wie sie eben erscheint. Und was zum Beispiel diese ganze, Gott sei Dank, veränderte Situation angeht, seit ein paar Jahren nach MeToo und nach Black Lives Matter, hat sich ja das sehr entwickelt, dass Diversität ein großes Thema ist und dass da zu Recht Abbildung auf allen Seiten gefordert wird. Aber auch da, bei den Fortschritten, die da gemacht worden sind, ist es immer so, dass wenn dann divers besetzt wird, divers und jung besetzt wird. Mhm. Also auch da wird das Alte ausgespart. Und das ist etwas, wo wir sagen, das kann nicht sein, weil auch Menschen mit anderer Hautfarbe, die wir jetzt Gott sei Dank endlich sehen, werden älter.
Für mehr Realität und Vielfalt bei Film- und Fernsehproduktion. Dafür setzt sich SWRs Leutegast Gesine Zukrowski ein. Und deshalb hast du, wie du eben schon gesagt hast, vor 2 Jahren mit der Journalistin Silke Burmeister die Initiative Let's Change the Picture gegründet. Wie kam das so in deinem Genre an?
Extrem gut. Es gab im Vorfeld, wir haben ja akquiriert, natürlich Kolleginnen auch, die mitmachen. Wir haben ein kleines Video gedreht, was für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und da Kolleginnen zu finden, die sich mit ihrem Gesicht hinstellen und sagen, wir stehen dafür, das war sehr viel komplizierter, als wir dachten. Mhm. Weil es einfach so ist in unserer Gesellschaft, dass Frauen, wenn sie für sich kämpfen, kriegen sie einfach auf den Deckel. Ja, also so, stellst du dich in den Wind und da wird sofort drauf gehauen. Ne? Was jammerst du jetzt? Was willst du denn? Hast du nicht genug? Und so weiter. Und wir hatten viele Kolleginnen, die auch schon an anderer Stelle immer mal sich zu Wort gemeldet hatten mit bestimmten Themen und eben so niedergeknüppelt worden sind, dass sie gesagt haben, das mache ich nicht nochmal. Ich möchte es nicht nochmal. Es herrschte Angst. Was passiert? Wie wird die Reaktion? Und Gott sei Dank war es aber eben so, dass tatsächlich das so eingeschlagen hat und so, es ging viral, das kann man ja auch nicht berechnen vorher. Und dadurch hatten wir aber plötzlich so eine andere Schlagkraft und wurden ernst genommen. Das war das, was wir wollten. Es gab ja, wir waren ja nicht die Ersten, die zu diesem Thema was gemacht haben. Wir waren die, weiß ich nicht, wie vielten. Und vorher war es halt immer so, es gab eine kleine Kampagne oder es gab irgendwas, was Aufsehen erregt hat, und dann wurde 2 Wochen darüber diskutiert und dann verschwand das wieder. Und für uns war einfach wichtig, dass wir sagen, okay, wir machen diesen Aufschlag und wir wollen, dass das Thema nicht mehr weggeht. Und wir haben uns verbunden, auch mit allen Frauen, die vorher auch schon aktiv waren. Also wir sind jetzt nicht mehr sozusagen, was das Patriarchat ja so schön angeschafft hat, dass man die Frauen auch vereinzelt, ne? dass man spaltet, dass man eben diese Verbindung sprengt, damit das nicht so stark wird. Und das ist aber passiert. Wir haben uns verbunden und sehen gerade, dass ganz viel passiert, wenn man sich verbindet.
Wer macht bei euch mit? Wer kann bei euch mitmachen?
naja, jeder kann bei uns mitmachen, jeder kann dieses Thema in die Welt tragen, weil darum geht es. Es geht darum, ein Bewusstsein zu schaffen. Es geht darum, aufmerksam zu machen, wie diese Stereotype gesetzt sind und was das für einen Effekt wiederum auf die Gesellschaft hat. Denn wenn ich jeden Tag im Fernsehen Bilder sehe, die mir dies oder jenes erzählen, dann nehme ich das in mein Bewusstsein mit. Und deswegen haben wir da auch eine große Verantwortung. Was zeigen wir da? Ne, und wenn wir nun jeden Sonntag in irgendwelchen Krimis nackte Frauenleichen sehen, dann nehmen wir das mit und bekommen das Gefühl, ja Gott, also das ist eine Objektifizierung. Die Frau als Objekt ist weniger wert als das Subjekt, was draufschaut. Das sind Sachen, womit wir einfach beeinflusst werden und sich dessen bewusst zu werden und zu gucken, man kann Frauen auch ganz anders erzählen, ändert auch in der Gesellschaft etwas.
Ist das ein deutsches Film- und Fernsehproblem?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ein weltweites Problem. Also das ist ein patriarchales Problem.
Und deshalb habt ihr auch einen internationalen Namen gewählt? Oder ist das, Let's Change the Picture? Ihr hättet es ja auch auf Deutsch halten können.
Ja, es ist wirklich sehr schwer, so eine Schlagzeile oder so einen Schlagsatz zu finden in der deutschen Sprache. Mhm. Die ist sehr sperrig und das Gute bei Picture war die Verbindung, dass du, also Picture ist auch ein Wort für Film, das heißt, und das Bild, das insgesamt das Bild in der Gesellschaft, also so ein Wort okay. Gibt es leider in der deutschen Sprache nicht. Das hat jetzt nichts damit zu tun. Also natürlich freuen wir uns, dass wir auch international zum Beispiel aus Dänemark die Anfrage bekommen haben, dass dort die Kampagne auch übernommen wird. Wir haben mit den Österreicherinnen zusammengearbeitet. Aus der Schweiz gibt es auch die Frage, ob wir das, ob es in der Schweiz auch genutzt werden kann und so weiter. Also wir sind da in Gesprächen auch mit anderen Ländern und das ist natürlich, darum geht es ja, dass es um die Welt geht. Aber ich sag mal, da passiert ja auch, nach MeToo ist ja in Hollywood auch schon ganz viel passiert tatsächlich. Wir hatten dieses Jahr Golden Globes, wo jede Nominierte in der Kategorie Drama, beste Hauptrolle Drama, über 47 war. Jedes Mal eben in einer Hauptrolle. Das bedeutet, die Geschichte geht auch um diese Figur, um diese Frau. Das ist ja immer, das geht ja nicht nur drum, hat man eine Nebenrolle, Hauptrolle so aus irgendwelchen Ego-Gründen, sondern wenn du eine Hauptrolle hast, dann dreht sich die Geschichte um diese Figur. Und dadurch, dass das alles Frauen über 47 waren, waren das eben auch Geschichten über ältere Frauen und super unterschiedliche und spannende Geschichten.
SWR1 Leutegast Gesine Zukrowski ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Aktivistin, wie wir eben schon deutlich gemacht haben. Du setzt dich ein für ein realistischeres Frauenbild in Filmen, im Fernsehen, besonders für die Frauen ab 47. Musst du da für dieses Engagement besonders nervig und argumentationsstark sein?
Ja, das ist das Schöne. Also die Silke Burmeister, so kam überhaupt die Kampagne zustande, hatte einen Artikel geschrieben im Februar 22, der hieß, wir wollen mitspielen. Wir wollen mitspielen aus der Sicht der Zuschauerin, weil sie ist ja keine Schauspielerin. Ja, so ein bisschen missverständlich der Titel. Und der letzte Absatz war aber, wenn wir an diesem verqueren Bild was ändern wollen, an diesen fehlenden Frauen in Film und Fernsehen, die uns abbilden, was ändern wollen, dann müssen wir auf den Nerv gehen. Denn das macht niemand für uns. Und das wird auch keiner freiwillig einfach verändern, sondern das wird anstrengend. Und das habe ich gelesen. Ich hatte den Artikel dann rumgeschickt an Produzentinnen, auch an Redakteurinnen. Und es kam so zurück, so, ja, voll super Artikel. Aber es hat sich halt nichts getan. Ne? Also es wurde schon so positiv bewertet, aber ohne Konsequenz. Und dann habe ich den Kontakt zu Silke gesucht und habe gesagt, du, ich wäre bereit, ich gehe gerne mit dir zusammen auf den Nerv.
Das ist mutig, oder? Also, weil da gibt es nicht nur Applaus für.
Das ist richtig, weil man hört ja immer, dass man rumjammert als Frau. Ja, das ist so.
Wie messt ihr mit der Initiative Let's Change the Picture Erfolge? Oder was gebt ihr euch irgendwelche Ziele vor, die ihr erreichen wollt? Wie kann ich mir das vorstellen?
Na, wir sehen das in der Abbildung, die sich verändert. Also zum Beispiel ist letztes Jahr im Herbst meine Kollegin Julia Jäger bei einem Treffen am Theater auf mich zugerannt und gesagt, Gesine, ich muss dir was erzählen. Stell dir vor, ich spiele seit 12 Jahren das erste Mal wieder eine Hauptrolle und die Bedingung, um zum Casting zu kommen, war, dass man Mitte 50 ist und mindestens Körpergröße 42 hat. Und sie hat die Rolle bekommen und ich kann nur sagen, ich habe mich so gefreut, Also das sind die Erfolge, dass einfach nachdem wir diesen Vortrag gehalten haben bei der ARD Digedo, die ARD Digedo gesagt hat, okay, da gibt's einen blinden Fleck. Also wir haben auch viel über eben das Stereotyp, wie besetzt wird, was Körpergrößen angeht zum Beispiel, gesprochen. Und dass es so ein direktes Ergebnis gibt und dass die Redaktion sagt, so, das machen wir machen jetzt genau so einen Film. Das ist das Ergebnis und das ist natürlich großartig.
Das ist ja auch toll, aber es ist ja dann ja auch nur eine Rolle.
Richtig. Die ARD Digedo hat zum Beispiel eine Ausschreibung gemacht, also die haben immer so einen Preis, den sie vergeben an Filmhochschulen, einen Drehbuchpreis. Und da haben sie zum Beispiel auch in der Ausschreibung gesagt, okay, wir haben erkannt, es gibt hier einen blinden Fleck, wir suchen jetzt nach Drehbüchern für Frauen ab 55. Mhm. Also das sind alles kleine Schritte, natürlich. Also wir werden jetzt nicht, das gibt es nicht in der Welt, ne? Also wir haben ein gesellschaftliches Problem. Ja, da gibt es einen Schalter, den legt man um und dann ist es anders. Nein, ach, das wäre ja schön.
Hätte ich
noch ein paar andere Schalter.
Genau, das ist zu anderen Themen, das ja, ist richtig.
Genau.
Mit welchen Entscheiderinnen und Entscheidern kommt ihr denn ins Gespräch oder müsst ihr ins Gespräch kommen? Sind es Drehbuchautorinnen und Autoren? Sind es Regisseurinnen und Regisseure, Redaktionen, Produktionsfirmen?
Eigentlich alle. Deswegen sind natürlich, sag ich mal, so Orte wie Filmfeste, wo es Panels gibt, wo die Branche zusammenkommt, sich austauscht, wichtig. Ist zum Beispiel das Filmfördergesetz ist wichtig. Also wenn es darum geht, was wird gefördert, was sind die Maßgaben für Förderung, an diesen Schrauben können wir drehen. Und dann natürlich Mentoring, das machen wir auch. Mentoring mit DrehbuchautorInnen, mit RegisseurInnen ins Gespräch kommen. Und wir haben, also heute zum Beispiel haben wir eine Zoom-Konferenz mit dem ZDF, weil wir da auch einen Vortrag halten werden und Workshops machen mit den HauptredakteurInnen. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Weil natürlich, das ist ja der Flaschenhals, ne? Ein Projekt, also die Auftraggeber, die Geldgeber sind die signalisieren müssen, wir wollen das. Weil eine Produzentin zum Beispiel, ich kenne viele ProduzentInnen, die seit Jahrzehnten das verändern wollen und sagen, auch wenn wir sie konkret ansprechen, Gesine, ich versuche das seit Jahren, ich krieg's zurück und die Figur, die wir da geschrieben haben, wo eine Drehbuchautorin jetzt seit Jahren dran saß, toller Stoff, wollen sie machen, aber nur unter der Bedingung, dass die Hauptfigur 15 Jahre runtergeschrieben wird. Das ist die Realität.
Okay.
Und daran müssen wir verändern. Das heißt, erstmal haben jetzt ja ganz viele Filmschaffende oder Fernsehschaffende die Erfahrung, wenn wir das machen, worauf alle Lust haben, dann kriegen wir es nicht durch, wir kriegen es nicht finanziert. Das heißt, wir müssen an den Flaschenhals, wir müssen an die Leute, die sagen, die das Go geben. Und natürlich haben wir jetzt in unserer Arbeit auch festgestellt, oft sind es auch Missverständnisse, dass die Sender schon sagen, wir wollen das, aber in so einem gewissen vorauseilenden Gehorsam, dass dann schon gar nicht mehr abgegeben wird. Ach nee, das nehmen die sowieso nicht, weil es lief jetzt die letzten Jahre so.
Mhm.
Also momentan sind wir in einer super, super spannenden Phase des Umbruchs tatsächlich. Es ist schon Bewusstsein da, aber in der Ausführung gibt es noch ganz viele Fragezeichen. Und da helfen wir doch gerne.
Natürlich, wir auch mit dem heutigen Gespräch. Was ist mit der Politik? Ich habe gleich so Claudia Roth im Kopf gehabt, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.
Ja, von der habe ich dieses Jahr eine Weihnachtskarte bekommen, habe ich mich gefreut.
Das heißt, das kann auch ein Anfang sein.
Ja, natürlich. Also das BMZ ist auch super wichtig. Also wir ist es überhaupt das Bundesministerium für Kultur.
Mhm.
Das ist super wichtig natürlich, weil ja, da muss also alles, was da nachhelfen kann, zu gucken, dass man dem Medienstaatsvertrag nachkommt. All das ist wichtig. Also es ist eine politische Sache natürlich, inwieweit das unterstützt ist. Weil natürlich auch, wenn Förderung sagt, wir fördern hier, weil Diversität wichtig ist und dass wir schaffen Anreize in der Förderung, wenn du dieses oder jenes Thema behandelst, dann gibt es halt auch Geld dafür. Es geht immer um Geld. Am Ende des Tages geht es immer um Geld. Und wenn Geld lockt, dann kann man auch solche Dinge machen.
Das war unser Leutegast. Gesine Zukrowski spricht darüber, hat eine Initiative gegründet, alles dafür, dass nicht nur junge Frauen und dann irgendwann wieder Omas, sage ich jetzt mal, im Film gezeigt werden. Dir geht es um die Frauen im mittleren Alter. Und wenn wir so deinen Einsatz, dein Engagement schon besprechen, dann reicht das ja anscheinend nicht. Du legst noch einen obendrauf, du schreibst ein Buch auch dazu.
Ja, also sagen wir es mal so, der Herder Verlag ist auf mich zugekommen und fand die Kampagne so toll und das Thema so toll, dass sie mich gefragt haben, ob ich Lust hätte, ein Buch zu schreiben. Also das war jetzt nicht meine Idee.
Ja.
Aber ich mach's halt.
Das ist ja auch für die gute Sache, wie du deutlich machst. Der Titel ist Sorry, Tarzan, ich rette mich selbst. Wo kommt der Tarzan her? Ist, weil das so
der Untertitel ist raus aus der Klischeefalle und ich glaube, das ist ein ganz oder das klassischste Filmklischee, was wir haben. Tarzan, der Jane rettet, an der Liane schwingt und sie unterm Arm hat und die arme Jane eigentlich ja eigentlich viel mehr zu tun hat, als hübsch auszusehen.
Was wird das für ein Buch? Also ist das eine Auflistung der vergangenen Jahre, wie sich das Filmgeschäft verändert hat? Ist es ein Ratgeber, kann es nicht sein, sondern es soll ja diesen dunklen Fleck, den du so schon mehrmals genannt hast, der soll ja deutlich gemacht werden.
Ja, das ist aber nicht das zentrale Thema des Buches tatsächlich. Ein Kapitel ist dieser blinde Fleck, aber es geht wirklich grundsätzlich um die Stereotype, es geht um Sexismus, es geht um Objektifizierung, es geht aber auch um Altersdiskriminierung, aber es geht genauso darum, wo das eben anfängt und was für Stereotype es eben gibt und was für einen Einfluss das auf uns als Gesellschaft hat. Also wie diese Zusammenhänge sind und dass es nicht nur so ist, dass wenn du etwas zeigst im Film, da hast du einmal den Sexismus sozusagen, den du siehst, auch als Zuschauerin. Und dann hast du aber auch die Person, die das ja spielt, die auch in gewisser Weise in einer sexistischen Situation ist, was zu Missbrauch führen kann, also Richtung MeToo. Und das Ganze ein Umfeld schafft, was halt sowieso zu Missbrauch ein bisschen anregt. Und das hängt eben alles zusammen. Also diese Situation, die du da einmal hast, während Dreharbeiten, vor der Kamera, was du dann siehst und wie das auf die Gesellschaft wirkt, wie Frauen sozusagen durch dieses Permanente in so bestimmte Positionen, in die man so, also es geht viel um Abwertung auch der Frau und und was das für uns bedeutet und warum es wichtig ist, dass es ein Wechselspiel ist und warum es nicht nur darum geht, dass das jetzt irgendwie Schauspielerinnen betrifft, sondern warum mich das als ganz normaler Mensch, als ganz normale Person auch betrifft, was da passiert. Also es geht sozusagen um den Zusammenhang und dass du es nicht trennen kannst. Das ist nicht einfach, die machen das und da jammert jetzt wieder eine Schauspielerin rum, sondern es geht darum, was bedeutet das mich als ganz normale Person in diesem Land, wenn ich bestimmte Sachen sehe.
Wie offen siehst du die Gesellschaft dafür? Also, dass das Thema wirklich zu 100% erkannt wird und auch darauf sozusagen eingegangen wird. Was haben die letzten Jahre da seit MeToo gebracht?
Ganz viel, glaube ich. Also ich glaube, dass es eine sehr, sehr gute Zeit ist, das Thema anzusprechen. Und ich merke das auch so an den Reaktionen, wenn ich in meinem Umfeld davon erzähle, sagen mir ganz viele Frauen vor allem, ich möchte dieses Buch unbedingt lesen, weil es ein Thema ist, was viele beschäftigt. Es ist jetzt nicht ein Thema, was nur mich beschäftigt. Ich versuche das mit sehr viel Humor anzugehen. Also das ist jetzt keine Anklageschrift, ne, sondern es ist einfach nur, ich versuche das anzuschauen, was ist da, das ein bisschen zu analysieren und zu gucken, was, also am Ende wünsche ich mir, dass man Dinge, die so mitlaufen, die einem so selbstverständlich vorkommen, dass sie ins Bewusstsein gehen, dass man dadurch automatisch eine selektive Wahrnehmung bekommt und das nicht mehr wegkriegt.
Trotzdem holst du dir natürlich auch mit deinem Engagement blutige Nasen. Wenn du sagst, dass es in Drehbüchern Frauenrollen gibt, die dann aber halt mal 15 Jahre runtergeschrieben werden, das ist ja eben genau das, was du nicht haben möchtest.
Naja, also das ist ja, glaube ich, auch das, was vielleicht jede andere Frau auch nicht haben möchte. Also ich möchte ja nicht den Fernseher anschalten und eine Figur erzählt bekommen, die eigentlich mich spiegeln soll. Die ist aber 15 Jahre jünger, wird mir aber erzählt, die ist mein Alter. Und ich denke, ach du meine Güte, so sehe ich aber nicht aus. Was mache ich denn jetzt? Oh Gott, ich muss zum Kosmetik oder keine Ahnung, Botox spritzen oder ich weiß nicht was. Darum geht es ja.
Wir haben schon mit Schauspielerin Gesine Zukrowski über in SWR1 Leute darüber gesprochen, dass es zu wenige Rollen für Frauen ab Mitte, Ende 40 gibt, die das reale Frauenbild auch darstellen in Filmen. Aber es scheint auch kein alleiniges Problem der Filmindustrie zu sein. Zu den besten Büchern des vergangenen Jahres wurden welche gezählt, die von der Mitte des Lebens, der Menopause und allem, was danach kommt, erzählen. Und da wurde dann auch gerne die Frage gestellt, warum erst jetzt? Also das ist dann übergreifend, was das Thema Literatur auch angeht.
Ja, also Gott sei Dank ist das Thema Menopause jetzt auch in der Literatur angekommen. Das war natürlich absolut überfällig. Und ich hoffe tatsächlich, dass dadurch, dass es da so ein bisschen in geworden ist gerade, also der Markt wird ja fast, könnte man sagen, ein bisschen überschwemmt jetzt. Aber es ist so wie so ein Ventil. Das hat sich geöffnet und jetzt kommt das halt überall raus. Und das ist gut so. Und das heißt auch nicht, also ist ja auch wieder so typisch, dass jetzt schon wieder die Ersten sagen, ja, jetzt reicht's ja auch wieder. Jetzt haben wir schon genug. Jetzt ist mal genug und so. Nein, es ist überhaupt nicht genug. Also wir sind noch lange nicht da, dass das Thema tatsächlich enttabuisiert ist. Also das ist einfach ein Tabu.
Wenn das Thema in Büchern aufgenommen wird, aufgegriffen wird, kann das auch für Film- und Fernsehproduktionen ein Türöffner dann automatisch sein?
Na absolut. Das ist immer ein Wechselspiel. Das ist ja klar. Man sieht, vor allem wenn sich die Bücher gut verkaufen, das ist für Film und Fernsehen immer ein, natürlich. Also wie oft werden erfolgreiche Bücher genommen und entweder, wenn es jetzt Belletristik ist, man verfilmt sie oder wenn es halt Sachbücher ist, dann verwertet man das Thema. Natürlich.
Ich habe eben gesagt, wir gehen so ein bisschen Wunsch und Wirklichkeit darauf mal ein. Was würdest du dir tatsächlich für die nächsten, was weiß ich, ich weiß nicht, in welchen Zeiträumen man da denken sollte, würdest du dir wünschen, was das reale Frauenbild in Film- und Fernsehproduktionen angeht?
Dass es selbstverständlich ist, dass wir so ein Interview gar nicht mehr führen müssen. Dass wir gar nicht mehr drüber reden müssen, weil es normal ist. Weil es nicht ein Riesending ist, dass eine Frauenfigur außerhalb dieser Box, in der sie immer steckt, erzählt wird. Ne? Und das zum Beispiel, es gibt so ein Klischee, was für uns Frauen sehr, sehr nervig ist. Das ist das, dass wenn du im Film und Fernsehen eine Frau siehst, die erfolgreich ist, dann hat sie sich definitiv mit ihrer Familie verscherzt. Es gibt keine erfolgreichen Frauen, die einfach ein ganz normales Familienleben haben. Was erzählt uns das? Was erzählt mir das? Das ist ein Bild, was sozusagen, was wir dadurch, sind wir so geprägt, was wir auch mitnehmen. Ich habe ein Mentoring gemacht mit jungen Drehbuchautoren, die einen Preis gewonnen haben auch. Wir sind die Exposés durchgegangen und in jedem einzelnen Exposé stand das. Da ging es um, in der Hauptrolle stand eine Frauenfigur mit einem MINT-Beruf, also einem technischen Beruf, was ja ganz toll war, die 55, also über 55 sein sollte. Also deswegen gab es die Kooperation mit unserer Kampagne. Und in jedem Exposé stand drin, dass sie eine ganz schlechte Beziehung mit ihrer Tochter oder mit ihrem Sohn oder mit irgendwem hatte, weil sie so erfolgreich ist im Beruf. Und das ist tatsächlich etwas, was wir dann diskutiert haben auch. Ich habe das natürlich angemerkt und habe gesagt, so, also wir sind das auf Klischees durchgegangen. Und dann sagte ein junger Drehbuchautor zu mir, ja, vielleicht ist es ja auch so, weil es so ist. Und dann habe ich angefangen, mit ihm mal so durchzugehen, was für tolle, erfolgreiche Frauen wir kennen, die ein super Verhältnis mit ihren Kindern haben und mit ihrer Familie haben und dass das eben ein Klischee ist. Und dann habe ich ihn gefragt, kann es sein, dass du das denkst, dass das so ist, weil du das immer so im Fernsehen siehst? Und dann hat er kurz nachgedacht. Und dann war es einfach das. Also das muss man sich mal vorstellen. Wir reproduzieren uns also immer wieder selbst. Unsere Erfahrung, die dann auch niedergeschrieben wird in Geschichten, ist das, was wir aus dem Fernsehen kennen. Und deswegen ist es so wichtig, das zu brechen.
SWR1-Hörerin Wiebke hat geschrieben und fragt, gibt's den Astrid-Lindgren-Abend irgendwann auch in der Freiburger Region oder der Ortenau? Ich finde nur Fellbach, Coesfeld und Norddeutschland. Sie hat wahrscheinlich im Netz geguckt.
Genau, also wir kommen überall hin, wo wir gewünscht sind. Also wenn das Theater in Freiburg uns einlädt, dann kommen wir da natürlich total gerne hin. Man kann, wenn man selber Lust hat, das anzuschieben, kann man auch an das eigene Theater schreiben oder einen Spielort. Also wir brauchen schon für den Abend ein größeres Theater, weil wir Bühnenbild haben und eben die Musiker und so weiter. Aber dann kann man auch sagen, Mensch, ich habe von dem Abend gehört. Und dann kann man sich, Sagas Ensemble findet man im Netz und dann kann man da Anregungen schaffen.
Und du bist mit dem Ensemble, das nur noch mal zur Erinnerung, diese Woche Mittwoch, Donnerstag in der Schwabenlandhalle in Fellbach.
Richtig.
Mit Astrid Lindgren sozusagen unterwegs. Und es gibt noch Restkarten. Astrid Lindgren, lass mich die noch mal gerade aufgreifen, weil wir es ja von den Frauen im Alter ab Ende 40 hatten. Die Frau war irgendwie zeitlos, oder?
Genau, das ist eine
Alterslos.
Ja, genau. Also Astrid Lindgren wurde halt nie sexualisiert. Das ist einfach eine Frau, die man ernst genommen hat als Autorin, als eine Frau, die uns wahnsinnige Geschichten geschenkt hat. Und deswegen gab es da auch nichts, was unsichtbar wurde. Und sie war das, egal in welchem Alter, ob in den 50er, 60er, 70er Jahren bis in die zweite, bis sie gestorben ist, letzten Endes. Und ja, und das war, es ist ein, finde ich, ein ganz tolles Beispiel, weil sie, weil das ist das, was ich mir wünsche, dass Frauen genauso betrachtet werden, als Frauen, wo es um Inhalte geht und nicht darum, wie sie aussehen.
Corinna Krauser, SWR1-Hörerin aus der Schweiz, hat geschrieben, auf Abbildung, Erfahrung und Weisheit von älteren Frauen zu verzichten, ist arrogant, respektlos und vor allem eine Verschwendung. Das ist ihre Meinung, teilen wir zu 100%.
Ja, zu 100%.
Dann gibt es hier noch, wenn ich im TV-Programm entdecke, das hat Herbert Semsch geschrieben aus Brühl, dass Gesine in einem Film mitspielt, dann geht es mir ähnlich wie bei Filmen mit Meg Ryan. So, was kommt jetzt?
Keine Ahnung.
Muss ich sehen, schreibt er. Also, da gibt's ein Lob an dich. Es hätte ja auch genauso gut sein können, da schalte ich sofort ab oder sowas.
Ja.
Aber
ist doch
nein,
schön.
Es ist das volle Lob. Claudia hat geschrieben, wie fast immer höre ich mit Begeisterung die Sendung. Gerade heute ist mir in den Sinn gekommen, ich könnte glatt mal auf der Bühne stehen und mein volles Lebenspotenzial darstellen. Es freut mich, dass ich mit knapp 62 immer noch mich jung genug fühle und jünger aussehe, als ich bin. Umso mehr freue ich mich, wenn ich Frauen in meinem Alter sehe, ob es Plakate oder auch im Fernsehen und im Kino ist.
Richtig so.
So, also da ist die Botschaft angekommen.
Schön.
Und es gibt halt genauso auch Menschen, die sagen, wie Martin zum Beispiel, ich sitze hier und mir schwirrt der Kopf. Aus diesem Blickwinkel habe ich dieses Thema noch gar nicht gesehen. Super toll, dass das hier mal auf den Tisch kommt. Hoffentlich ändert sich das bald. Da kann man mal sehen, wie die Realität unterschwellig verbogen wird. Vielen Dank für diese 2 Stunden, die mich sehr nachdenklich gemacht haben.
Das freut mich auch.
Weil das letzte Beispiel, was du ja eben erwähnt hattest mit jungen Drehbuchautoren, das fand ich so, hat es besonders deutlich gemacht, dass man eben feststellt, es ist kein Generationenproblem, sondern das
Nein.
haben wir leider in weitere Generationen hineingetragen.
Ja, solange wir es im Fernsehen immer wieder sehen, bleibt uns das erhalten. Das, darum geht's, ja.
Danke, dass du hier warst und viel Erfolg weiterhin mit allem, was du machst, mit deinem Einsatz, aber auch jetzt erstmal in deiner Rolle als Astrid Lindgren, Gesine Zukowski in SWR1 Leute. Danke fürs Kommen.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.